ARD Sounds.
Jens, unsere Vermisstenanzeige hat sich gelohnt. Cristiano Ronaldo wurde gefunden.
Ja, ich habe ihn auch gesehen.
Von seinen Mitspielern wurde er auch gefunden. Mhm. Und von 68.777 Menschen im Stadion in Houston. Fand ich richtig geil, wie die mitgerufen haben, bei seinem Jubel.
Ja, das hatte was. Hast du auch mitgemacht?
Ich habe nicht mitgemacht, weil ich ehrlicherweise nicht damit gerechnet habe, dass er trifft nach dem ersten Spiel. Aber erstmal herzlich willkommen zum Sportschau-WM-Update. Und nachdem alle vier Spiele durch sind in dieser WM-Nacht, frage ich mich, haben wir Portugal vielleicht Unrecht getan nach dem Unentschieden zum Auftakt? Ist Kongo doch besser, als viele gedacht haben?
Kongo ist gut, aber das haben wir doch vor dem Spieltag gesagt.
Haben wir gesagt, aber dass Kongo so gut ist, dass Kolumbien echt Probleme kriegt?
Ja, also das war zumindest im Bereich des Möglichen und das hat sich auch bewahrheitet, ne? Mit dieser sehr kompakten, sehr disziplinierten, aggressiven Art und Weise zu verteidigen. Immer wieder auch so nadelstichartig nach vorn gekommen. Am Ende ist es halt ein Tor, das den Unterschied macht. Die Kolumbianer gewinnen mit 1-0. Ein abgefälschtes Ding. Ja, fast schon, keine Ahnung, wie hast du das wahrgenommen? Für den Keeper fast schon so ein bisschen tragisch, dass es dann so ein Ding ist, so ein Eiertor.
Weil er vorher so viele Paraden hatte.
Ja, Pasi, der Keeper der Demokratischen Republik Kongo, richtig gute Leistung mal wieder. Ne, so ein Underdog mit einem richtig starken Keeper. Alles rausgekratzt, was man so rauskratzen kann, reihenweise. Die Kolumbianer zur Verzweiflung gebracht und dann ist es halt so ein abgefälschter Schuss auf eine kurze Ecke, der halt reingeht.
Ja, aber es waren halt auch wieder die Trinkpausen. Ne? Kolumbien war vor der ersten besser, nach der zweiten dann bis auf diese Schlussoffensive, die Kongo irgendwie noch gestartet hat. Mhm. Aber für Kolumbien reicht es jetzt, um auf Platz 1 in Gruppe K zu stehen und sicher im 16. Finale zu sein.
Ja, dass das jetzt so reibungslos gelaufen ist, hat mich schon auch ein bisschen überrascht. Fand ich schon im ersten Spiel richtig gut, die Kolumbianer. Jetzt haben sie sich ein bisschen schwerer getan. Aber so grundsätzlich ist das schon auch ein richtig gutes Team und ich traue denen zu, dass es dann auch in der K.O.-Runde noch ein bisschen weitergeht.
Damit sind wir dann beim 5-0-Sieg der Portugiesen. Zweimal davon hat Ronaldo getroffen und ich habe da ein ganz anderes Team auf dem Platz auf einmal gesehen.
Ja, das war wirklich wie ausgewechselt. Also komplett erstaunlich, das stimmt.
Obwohl es ja gar nicht so viele Wechsel gab.
Ja, ich habe den Eindruck, die haben sich hingesetzt und haben gar nicht so sehr taktische Dinge besprochen, sondern eher so eine Art Rollenverteilung und vielleicht auch mal ehrlich miteinander darüber geredet, welche Stärken jetzt wer eigentlich im Team hat und warum es gar nicht so eine gute Idee ist, dass Cristiano Ronaldo immer noch denkt, er muss alles in der Offensive allein machen. Ich hatte den Eindruck, das war viel, viel aufgeräumter, viel klarer. Also gerade was so die Besetzung des 16ers angeht, da war ganz klar, okay, den ersten Ball, der vom Flügel kommt, das ist Cristiano Ronaldos Ball. Der geht in Richtung kurzem Pfosten. So fällt dann ja auch das 1-0, geht in den Ball rein. Dann hat er ja natürlich auch diese Abschlussqualität, die ihn immer ausgezeichnet hat. So, und an manchen Stellen, wo er möglicherweise nicht mehr auf dem Niveau ist, auf dem er früher war, da tritt er dann jetzt auch manchmal zurück. Und das, dann hat es ja teilweise sogar so einen Symbolcharakter übernommen, wie zum Beispiel bei diesem Freistoßtrick.
Ja, also ich finde, bei dem 2-0 war wirklich selbst die Verwirrung verwirrt. Da hat jeder Einzelne, jeder im Stadion, jeder auf dem Platz, jeder am Fernseher, dachte, ey, das ist ein direkter Freistoß, da wird natürlich Cristiano Ronaldo antreten. Und er hat ja auch diesen Move gemacht, ist zurück, hat sich die Hose so ein bisschen hochgezogen und dann schießt er einfach nicht.
Ich hätte mit nichts weniger rechnen können als damit. Also das war wirklich, wirklich crazy. Und das ist aber ja dann an der Stelle, vielleicht war es sogar auch so ein bisschen symbolisch gemeint, aber er hat daraus ja dann auch eine Tugend gemacht. Ne? Also dass quasi diese Attitüde, die ja sonst eigentlich immer für ihn gestanden hat, dass er ganz klar derjenige ist, der Freistöße schießt, der Elfmeter schießt, dass er das dann am Ende auch noch nutzt, um nicht nur den Gegner, sondern alle im Stadion zu verwirren, das hat dem Ganzen wirklich so die Krone aufgesetzt. Und also wirklich großer Respekt dafür, auch sich das so zu überlegen.
Weißt du, wann das letzte Mal war, dass es einen direkten Freistoß für Portugal gab und nicht Cristiano Ronaldo geschossen hat?
Boah, das muss lange her sein, keine Ahnung.
2006.
Was,
im Spiel um Platz 3 gegen Deutschland war das letzte Mal, dass Ronaldo nicht selbst angetreten ist.
War das noch Luis Figo damals oder wer hat da geschossen?
Simão hat geschossen.
Okay.
Es ist krass, ne? Also 20 Jahre ist es her, danach war das klar immer eine Aufgabe für Cristiano Ronaldo. Er hat aber dann beim 3-0 auch gezeigt, dass er aus dem Spiel raus gar kein Problem hat, auch mit dem Tempo mitzuhalten.
Ja, also ich finde, bei dem Tempothema muss man sagen, dass die Usbeken generell ja echt riesige Temponachteile hatten. Aber an der Stelle, finde ich, ist es halt auch so, der Weg zum Strafraum ist nicht mehr so ultra lang. Der Pass von Bruno Fernandes ist mega temperiert. Und du siehst dann halt auch, dass es in bestimmten Situationen halt noch Sinn macht, das Spiel auf Cristiano zuzuschneiden. So, weil der halt die Abschlussqualität, die verlernt man ja nicht so. Ne? Das ist, es geht ja dann an der Stelle eher um so physische Dinge. Und das war jetzt dann auch irgendwie so ein Teil dieser Komposition, finde ich. Ich finde, ich habe eine so eine Szene im Kopf, die noch aussagekräftiger ist für meinen Geschmack. Das ist auch eine große Chance, die entsteht. Portugal kontert über den rechten Flügel. Cristiano Ronaldo steht irgendwie 10 Meter im passiven Abseits und bleibt einfach da stehen. Und vor 5 Jahren hätte der alles gegeben, um irgendwie aus dem Abseits rauszukommen, damit der erste Ball seiner ist. Damit der tiefe Ball hinter die Kette seiner ist und er den erlaufen kann. Und in der Situation weiß der vorher, okay, das ist eh nicht mein Ball. Ich kann hier schön entspannt stehen bleiben, die sollen sich mal auf dem Flügel da durchspielen, was dann auch passiert. Und der Ball, der dann quer gespielt wird, das ist meiner. Und das ist irgendwie ein anderes Rollenverständnis. Und das ist echt eine erstaunliche Entwicklung, finde ich, innerhalb von dieser einen Woche zwischen diesen beiden Spielen, jetzt bei dieser Weltmeisterschaft.
Aber er kann ja eigentlich auch echt entspannt sein, weil er ist jetzt der einzige Spieler, der bei 6 Weltmeisterschaften mindestens einmal getroffen hat. Das ist ein Rekord, den wird Messi wahrscheinlich nicht mehr holen.
Nee, das stimmt.
Gehe ich einfach mal davon aus, dass er in 4 Jahren nicht mehr mit dabei ist. Außerdem hat Portugal dann auch noch von einem Eigentor profitiert und damit sind wir bei 9 Eigentoren schon bei dieser WM. Mhm. Das gab es insgesamt bei der kompletten Endrunde 2018.
Also das ist ja auch so ein Trend, der sich schon 2024 angedeutet hat und das hat halt ganz oft damit zu tun, dass viel über die Flügel gespielt wird und dann in den Rückraum, scharf in den Rückraum, wo dann Verteidiger die in Richtung des eigenen Tores gucken und im Tempo sich dorthin bewegen, oft gar keine andere Möglichkeit haben. Jetzt war es in dem Fall ein bisschen anders, aber das ist auch bei dieser Weltmeisterschaft so mit ein Grund oder der Hauptgrund für diesen Trend, dass es halt diese Art von Angriffen sehr, sehr häufig gibt, um halt gegen sehr tiefstehende Gegner zum Erfolg zu kommen.
Ja, vielleicht liegt es auch ein bisschen daran, dass halt eben Teams mit dabei sind, die jetzt noch nicht so die große Erfahrung haben und dann auch bei Standardverteidigung gegen solche Teams wie Portugal vielleicht auch ein bisschen Probleme haben. Wir gucken jetzt aber in die Gruppe L. Da hat heute Nacht Panama gegen Kroatien gespielt. Es war ein 0-1 aus Sicht von Panama und das ist echt richtig bitter, weil Panama jetzt 2 Gegentore bisher kassiert hat, gegen Ghana ja auch schon ganz spät mit 0-1 verloren und trotzdem raus ist nach 2 Spieltagen.
Ja, irgendwie schade, finde ich. Auf der anderen Seite, Kroatien ist dann vielleicht so den kleinen Tacken abgezockter gewesen. Ne? Also ich finde, dass Kroatien jetzt so sehr das Spiel bestimmen muss, hatte ich jetzt gar nicht so mitgerechnet und hat, glaube ich, den Kroaten auch gerade in der ersten Halbzeit so ein paar Probleme bereitet. Mhm. Panama macht das gut, die sind schärfer, die verteidigen teilweise zu 6 auf einer Linie, um dann blitzschnell umzuschalten und zu kontern. Und in der zweiten Halbzeit wird Panama dann aber noch mal ein bisschen mutiger, versucht auch mehr selbst mit dem Ball zu gestalten, das spielt dann den Kroaten in die Karten. Und dann gibt es halt diesen einen Durchbruch über den rechten Flügel von Stanisic, Ante Budimir am zweiten Pfosten. Und Panama hat ja dann eigentlich auch noch gute Chancen. Ne?
Ja, voll. Ich habe auch zwischendrin gedacht, ich weiß nicht, ob Kroatien das gegen andere Teams auch verteidigt gekriegt hätte, das 0-1.
Ja, also das kann schon sein, ja.
War schon, hätte ich mir auf jeden Fall mehr nach vorne gewünscht von den Kroaten. Mehr Mut dann auch, weil vor allem, wenn du dann halt so ein Spiel wie gegen England gesehen hast, wie es passieren kann gegen Top-Teams, dass du halt eben ein Punkt in dem Fall, den sie versucht haben zu verteidigen, dass das einfach nicht funktioniert.
Ja, das stimmt. Also die Balance ist schon auch ein Thema. Eigentlich ist es ja so generell, glaube ich, eher ihre Wohlfühlart und Weise, an Spiele ranzugehen, dass du dann aus einer sicheren Defensive, eher aus einer abwartenden Haltung heraus das Spiel annimmst. Und wenn du 1-0 führst, geht das natürlich deutlich einfacher. Aber gegen Gegner wie Panama hast du schon recht. Da kann man dann schon aufs Zweite gehen. Mhm. Und das fehlt mir bei den Kroaten dann auch ein bisschen.
Und sie hatten halt Glück, dass sie einen Dominik Livakovic im Tor haben, der
definitiv, ja,
halt auch wirklich ein sehr guter Rückhalt ist. Dann kommen wir von einem Spiel, das hätte unentschieden ausgehen können, zu einem Spiel, das unentschieden ausgegangen ist. Das haben wir, glaube ich, vorher nicht unbedingt so erwartet. Mhm. England hat ja gegen Kroatien, finde ich, eins der besten Spiele bisher bei dieser WM gezeigt. Das hat richtig Spaß gemacht, den beiden Mannschaften zuzugucken. Jetzt gegen Ghana war es eher ein Spiel der Marke langweilig, wenn man das so sagen kann. Aber wir haben ja gestern schon mit Holger gesprochen. Holger Dahl war für uns im Stadion. Und wir hören einfach mal, was er dazu sagt.
also ich muss sagen, bis jetzt bei dieser Fußball-Weltmeisterschaft habe ich schon jede Menge irgendwie besondere Spiele, tolle Stimmung und Ähnliches erlebt. Dieses Mal England gegen Ghana, boah, also Stimmung war okay, würde ich jetzt mal sagen, vor dem Anpfiff deutlich besser. Und dann hat sie halt permanent abgenommen, weil Ghana ja irgendwie so eine Art Zerstörungsfußball gespielt hat und das dann die Engländer irgendwie extrem gehemmt hat. Gab schon auch schöne Szenen, also so nach dem Spiel, ich habe einen englischen Fan erlebt auf der Tribüne, der hat super geschimpft auf die Ghana und hat sie sozusagen verflucht und dann dreht sich ein ghanaischer Fan zu ihm um, nimmt ihn in den Arm und dann haben die beiden noch irgendwie mit der ghanaischen Fahne ein Selfie gemacht. Also Stimmung in Boston soll gut gewesen sein, weil natürlich lange nicht alle englischen Fans irgendwie Karten gehabt haben. Aber ja, insgesamt, das war eher so ein durchschnittliches Spiel, stimmungsmäßig. Muss ja auch mal geben.
Ja, muss es auch mal geben. Und das hat sich jetzt aber trotzdem nicht danach angehört, als würde jetzt Frustbier ausgeschenkt werden in Boston.
Naja, mit dem Punkt können am Ende ja beide Mannschaften schon auch irgendwie leben. So erstmal ganz nüchtern betrachtet beim Blick auf die Tabelle.
Ja, beide jetzt 4 Punkte.
Ich muss sagen, ich fand, also klar, man kann jetzt auf die Engländer schimpfen. Aber ich fand Ghana defensiv taktisch wirklich unglaublich stark.
60% der Zweikämpfe haben die gewonnen. Ich fand es auch echt krass, dass sie oft, wenn England im 16er war, zu viert auf einen Spieler gegangen sind, unter anderem natürlich auf Kane. Und trotzdem haben die Engländer es nicht geschafft, die Freiräume, die sich dann für andere ergeben haben, zu nutzen.
Naja, also du brauchst 2 Dinge, um Thomas Tuchel Fußball erfolgreich zu unterbinden. Sieh zu, dass du die Flügel zubekommst. Und nimm Harry Kane aus dem Spiel. Und beides hat Ghana perfekt hinbekommen. Und das hat dann zu dem geführt, was du gerade auch beschrieben hast, dass eigentlich immer eine Überzahl im Zentrum in der Box war. Die Innenverteidiger von Ghana hatten nie einen direkten Gegenspieler, sondern das haben immer vorher die Mittelfeldleute quasi übernommen. Und wenn dann mal einer durchgebrochen ist, waren die beiden halt noch da zur Absicherung. Also das fand ich schon wirklich beeindruckend. Das hat halt dazu geführt, dass die sich quasi zu 0% aufs Fußballspielen konzentrieren konnten, weil die ganze Zeit mit Verschieben und Dirigieren und hier, nimm den und keine Ahnung, beschäftigt waren. Ja, und dann kommt halt so ein Spiel raus.
Aber es gab trotzdem eine riesige Chance für Harry Kane. Und wir hören mal rein, wie Thomas Tuchel das gesehen hat.
Ist eine Chance, denkst du, ist er drin und dann Latte und dann schaust du halt, es fühlt sich ja immer ewig an, wenn du so von der Seitenlinie schaust, dann schaust du und dann fällt der Ball und denkst, wo fällt er? Und dann siehst du, er fällt zu Harry und dann kannst dich normalerweise fertig machen zum Loslaufen. Ja, 99 von 100 Mal, aber nicht heute.
Hast du Thomas Tuchel jemals so entspannt erlebt?
Ja, er weiß, glaube ich, woran es lag. So. Und damit kann er dann, glaube ich, auch ganz gut leben, weil wenn du Fußballtrainer bist, kann man ja auch respektieren, wenn andere solche Leistungen auf den Platz bekommen, die vielleicht also dazu führen, dass dein bester Spieler am Ende auch, glaube ich, einfach entnervt ist. Das ist, glaube ich, auch so. Also Harry Kane ist nie in dieses Spiel reingekommen. Der hatte am Ende wie viele Ballkontakte?
Kann ich dir nicht sagen.
15. Mhm. Und gegen die Kroaten hatte er noch 35. Und das ist auch, ich habe extra nochmal nachgeguckt, das ist auch so der Schnitt ungefähr bei den Bayern, so zwischen 35 und 40, weil der ja auch für einen Mittelstürmer wirklich aktiv ist.
Ja, weil er sich die Bälle ja auch
der holt sich, ja. Und das war jetzt ja auch wieder so, ne? Und aber die Ghana haben das so perfekt hinbekommen, den entweder, indem sie ihn quasi in den Deckungsschatten genommen, also einfach quasi zugestellt haben oder einfach in Manndeckung genommen haben, komplett rauszunehmen aus dem Spiel. Und dann merkst du in so einer Situation, glaube ich, wo er sonst eigentlich eiskalt ist, in so einer entscheidenden Situation, hat er dann gerade gar keine Bindung, ist überhaupt nicht in so einem Rhythmus drin und dann verrutscht ihm halt so eine ganz, ganz klare Chance.
Ja, auf jeden Fall hat man da gesehen, wie man den Topstars der Engländer irgendwie das Leben schwer machen kann. Ich würde sagen, wir gehen jetzt mal rüber zum DFB. Zu unserer Kollegin Carina Dilk, die ist ja ganz, ganz nah dran am DFB-Team. Und Carina, ich habe mich gefragt, sollen wir dir vielleicht mal ein bisschen Sonne aus Deutschland rüberschicken? Weil ich habe gehört, bei euch ist das Wetter nicht so gut und wir hätten aktuell sehr viel davon.
Ja, super gerne. Ich würde auf jeden Fall ein paar Sonnenstrahlen nehmen, weil gestern beim Training, eine halbe Stunde vorher, hat es wirklich komplett angefangen zu schiffen. Es war sehr lustig, der Blick auf der Medientribüne. Alle haben sich versucht, irgendwie zu helfen. Ein Kollege hatte sogar so eine Schaufel über dem Kopf, um den Regen abzuhalten. Ansonsten Regencapes, Regenschirme, aber auch Mülltüten. Die Spieler hatten teilweise auch eine Regenjacke. Zum Beispiel Jamal Musiala hatte, glaube ich, am längsten die Kapuze auf und wollte sich da gar nicht die mehr nehmen lassen. Aber dann so eine Viertelstunde, 20 Minuten später kam dann doch wieder die Sonne in Winston hervor und es war alles wieder wie beim Alten, nur nicht ganz so knalle Sonne.
Ich werde hier gerade von Killermücken attackiert, deshalb war ich ganz gut.
Wir haben echt einen Sommer.
Ja, genau.
Die könnt ihr behalten, die brauche ich nicht.
Danke.
Ich dachte mal, solche Tiere gibt es höchstens in den USA. Aber Carina, jetzt mal ganz im Ernst, ne? Also Vorbereitung auf Ecuador und das mit schlechtem Wetter. Wie nimmst du uns denn jetzt die Sorge, dass das Symbolcharakter hat?
Tja, also ich kann euch die Sorge auf jeden Fall nehmen, dass die Stimmung sehr, sehr gut war. Also nachdem dann die Regentropfen aufgehört haben, wurden auch kleine Aktionen gefeiert. Also man merkt wirklich den Support auch im Team. Da hat der Regen auch keinen Stimmungsabbruch getan. Da waren alle hochmotiviert und am Start nach dem trainingsfreien Tag, um wirklich gegen Ecuador dann gut drauf zu sein.
Sag mal, hast du im Training auch irgendwie schon rauslesen können, was die Aufstellung angeht? Also vielleicht auch, ich habe mir gedacht, Jamie Leveling war ja auch auf der Pressekonferenz, ob das jetzt ein Fingerzeig ist. Es ist ja auch die Frage, wer im Tor stehen wird.
Ja, das wäre natürlich schön, wenn wir da jetzt schon viel draus lesen hätten können. Also die Torhüter haben auch wieder auf einem anderen Platz trainiert, alle ganz normal. Da ist natürlich, sind wir alle sehr gespannt, wer dann im Tor stehen wird. Es wird ja auch diskutiert, ob vielleicht Oliver Baumann ein WM-Spiel bekommen könnte. Ich kann mir allerdings sehr gut vorstellen, dass der Bundestrainer vielleicht die Defensive jetzt auch erstmal nochmal einspielen lassen möchte mit Jonathan Tah und sehr wahrscheinlich Antonio Rüdiger, dass man da sich nochmal ein bisschen festigt. Ja, Jamie Leveling, der war gestern auf der Pressekonferenz, aber es ist ja auch nochmal ein Matchday minus one heute sozusagen dazwischen. Mal gucken, also Jamie Leveling himself hat eigentlich gesagt, dass er klar die Konkurrenz von Leroy Sané ist, aber er hat da wenig durchblicken lassen und auch gesagt, der Bundestrainer hat da einen Plan, aber gar nichts durchblicken lassen.
Sag mal, Matchday minus one, wie sieht denn der für das deutsche Team aus und auch für euch?
Ja, also für eigentlich relativ ähnlich. Hier die Crew, die ARD-Crew startet immer schon ein bisschen früher, dass wir schon da sind, wenn sozusagen das Team auch kommt. Es wird vormittags wieder ein Abschlusstraining geben, das ist dann das zweite vor dem Ecuador-Spiel. Und dann machen sich die Spieler und Staff am Nachmittag auf den Weg. Und diesmal ist die Abschlusspressekonferenz später, 19:45 Ortszeit, also bei euch dann mitten in der Nacht sozusagen. Und zum Thema Fingerzeig, da wird auf jeden Fall Dennis Undorf auf der Pressekonferenz sitzen. Vielleicht könnte man da nochmal was rauslesen.
Ja. Danke dir schon mal und guten Flug dann nachher.
Dankeschön.
Übrigens, abgesehen von einem möglichen Startelfplatz, hat Jamie Leveling jetzt was ich auch sehr gerne hätte.
Ein Schnurrbart.
Nee. Ein Trikot von Ronaldo mit Originalunterschrift hat er bekommen, weil er ja auf Instagram sich so quasi diese Frisur gefotoshoppt hat, die Ronaldo damals hatte. Und er hat jetzt ein Versprechen gemacht.
Wenn wir das Finale gewinnen, dann mache ich mir die Frisur auf jeden Fall. Das ist ein Versprechen an Deutschland.
Allein dafür fände ich es geil, wenn sie Weltmeister werden.
Ich bin nicht sicher.
Ob du es sehen willst oder nicht.
Ja, aber werde trotzdem Weltmeister, ist okay.
Wäre für mich auch okay. Lass uns mal schon mal auf den letzten Gruppenspieltag gehen. Wir starten mal rein mit Gruppe B, die ja dann wirklich so quasi den Auftakt macht für diese Parallelspiele, die es dann gibt. Ich liebe das ja, wenn so zwei Spiele parallel laufen und das hin und her geht. Und das ist ja in der Gruppe auch wirklich noch spannend. Kanada und die Schweiz haben jeweils 4 Punkte, spielen gegeneinander. Da könnte es dann halt um den Gruppensieg gehen. Wer gewinnt, ist sicher im 16. Finale auf jeden Fall schon mal mit dabei. Mit einem Unentschieden wären beide weiter. Könnte vielleicht auch was mit dem Spiel machen. Und Katar und Bosnien haben jeweils einen Punkt. Mit einem Sieg eben auch noch die Chance auf sichere Weiterkommen, je nachdem, wie das andere Spiel ausgeht. Da bin ich wirklich gespannt drauf.
Ja, also Schweiz gegen Kanada, die haben ja beide auch eine ganz ähnliche Herangehensweise, ne? Also beide sehr aktiv und die Kanadier sind noch so ein bisschen wuchtiger, sage ich mal. Noch ein bisschen mehr auf so Pressing-Situationen auch aus. Und trotzdem sind beide sehr daran orientiert und interessiert, das Spiel zu gestalten. Bin gespannt, ob man Sambi jetzt mal von Anfang an spielt bei den Schweizern. Aber auch das kann ja zu so einem sehr augenhöhigen Match führen, losgelöst von der ganzen Ausgangssituation. Kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass nicht beide Mannschaften versuchen, auf Sieg zu gehen, auf Gruppensieg zu gehen. Und das wird, glaube ich, ein ganz packendes Ding. Wie denkst du, wird das bei Bosnien gegen Katar?
Erstmal noch der Hinweis, Schweiz gegen Kanada läuft live im Ersten und natürlich auch bei uns im Audiostream. Also ich gehe auch davon aus, dass es bei den beiden dann wirklich um den Gruppensieg gehen wird. Bei Bosnien muss ich sagen, die hatte ich ja ein bisschen als Überraschungsteam bis ins Viertelfinale, glaube ich, sogar getippt, weil ich von denen schon mehr erwartet habe. Ne? Wenn du dir dann anguckst, Edin Dzeko und Ermedin Demirovic, die kommen aktuell zusammen auf 2 Torschüsse. Das finde ich schon ein bisschen enttäuschend. Also wenn sie ihre Qualität jetzt noch zeigen wollen, ist Katar natürlich ein Team, wo man das machen könnte oder gegen das man das machen könnte. ich bin bei dem Spiel auch gespannt darauf, wer das Spiel machen muss, weil das beide ja eigentlich bisher noch nicht gemacht haben.
Ist Bosnien für dich der Favorit in dem Match?
Ja.
Dann ist halt die Frage, ob sie ihrer Rolle da gerecht werden können, ne? Weil, also, ja. Na klar, Demirovic und Edin Dzeko grundsätzlich als Namen stechen schon heraus. Wie bekommst du sie in ihre Wohlfühlzonen und in ihren Wohlfühlmodus? Und damit tut sich das bosnische Team noch ein bisschen schwer.
Ja, vor allem die Schweiz hat ja gezeigt, was passiert, wenn man zu vielen Chancen kommt, aber sie nicht nutzt.
Ja, also ich gehe aber trotzdem davon aus, dass sie das gegen Katar irgendwie packen und dann auch ganz gute Chancen haben im Rennen um den um einen der Gruppendritten, die
ja,
fürs
vier Punkte wären ja dann auf jeden Fall.
Mit vier Punkten bist du eigentlich safe durch.
Denke ich auch. Und Brasilien ist in Gruppe C auf Platz 1. Marokko ist auf 2. Beide haben 4 Punkte mit dem Unentschieden im direkten Duell. Das heißt, da könnte es dazu kommen in dieser Gruppe, dass am Ende entweder das Torverhältnis zählt oder die Fairplay-Wertung. Das fände ich auch sehr spannend.
Wer wäre in der Fairplay-Wertung?
In der Fairplay-Wertung wäre Marokko vorne. Wenn die dann aber auch ausgeglichen wäre, ich glaube, Brasilien steht bei 3 gelben Karten, Marokko bei 1, könnte ja dann auch noch passieren, dann ist es am Ende die Weltranglistenplatzierung. Und da ist Brasilien ganz knapp vor Marokko. Ja. Also es ist auf jeden Fall, das bringt diese WM halt auch mit sich, dass du dann am Ende solche Entscheidungen haben könntest. Schottland spielt gegen Brasilien und Marokko spielt gegen Haiti. Haiti ist ja schon sicher raus. Schottland hat aber auch noch Chancen auf 16. Finale.
Ja, aber was, welche Rolle spielt das für dich aus deiner Sicht für das Spiel gegen Brasilien?
Dass sie noch Chancen haben, weiterzukommen?
Ja.
Keine großen. Also ich glaube, die werden das Spiel angehen wie jedes andere davor auch. Sie waren bisher noch nie in der K.O.-Runde, aber die Tatan-Army ist schon in Miami angekommen. Das ist halt schon auch, das könnte wieder ein Faktor werden.
Welcher Faktor wird Vini Junior?
Der ist, also ich mag ihn eigentlich gar nicht als Spielertyp, aber ich muss bei dieser WM schon sagen, Hut ab. Der war bisher an allen Toren beteiligt von Brasilien. Es waren nur 4, muss man vielleicht sagen, weil sie ja auch gegen Haiti gespielt haben. Dann gibt es ja auch noch dieses spannende Fernduell mit Deutschland, wer am Ende die meisten WM-Tore aller Zeiten hat. Aber ja, Vini Junior, ich weiß jetzt nicht, was Schottland dem entgegenzusetzen hätte.
Ja, also ich vermute auch, dass es dann spätestens die individuelle Qualität ist, die da den Ausschlag geben wird. Und Schottland, du musst, finde ich, als Schottland auch ein bisschen aufs Torverhältnis achten, ne? Weil du als Gruppendritter dann
das
schon
stimmt.
auch darauf achten musst, nicht zu schlecht dazustehen. Deswegen vermute ich, dass Schottland gar nicht so sehr auf Sieg gehen wird, sondern eher auf Schadensbegrenzung.
Ja, wobei Brasilien gegen Haiti ja jetzt auch nicht absolut ernst gemacht hat. Die haben ihre 3 Tore gemacht und danach haben sie es verwaltet. Aber klar, für Brasilien könnte es halt im Fernduell mit Marokko am Ende aufs Torverhältnis ankommen. Das Spiel Schottland gegen Brasilien gibt es live im Audiostream und das Schöne ist, man kann sich dann parallel im ZDF Marokko gegen Haiti anmachen. Dann kann man wirklich so voll dieses Bundesliga-Konferenz letzter Spieltag Light-Feeling zumindest haben. Und das ist ja absolut ein Pflichtsieg für Marokko.
Ja, sehe ich auch so. Obwohl man ja sagen muss, dass sie aus ihrem fußballerischen Potenzial noch zu wenig Ertrag rausholen. Also vielleicht platzt jetzt der Knoten gegen Haiti, aber 2 Tore aus 2 Spielen ist für die Möglichkeiten, die Marokko hat, schon eigentlich ein bisschen wenig.
Das stimmt, wobei ich da denke, die setzen halt im Moment auf kompakte Defensive, weil das bei diesem Turnier, wo so viele Gruppendritte weiterkommen, kann ich das absolut nachvollziehen, dass du dann lieber ein Unentschieden mitnimmst, zum Beispiel gegen Brasilien, als da auf Sieg zu gehen, weil
ja,
es am Ende...
Also das Spiel gegen Brasilien finde ich war auch vollkommen okay. Ich war eher ein bisschen enttäuscht, dass sie gegen Schottland halt am Ende dann nach dem 1-0, dass da nicht mehr so viel bei rumkam, dass sie vielleicht sogar ein bisschen ins Wanken geraten am Ende. Das hätte ich jetzt eigentlich nicht erwartet.
Nee, das stimmt. Aber Jens, wenn die beiden Spiele abgepfiffen sind, dann ist die Hälfte der WM rum. Was die Anzahl der Spiele angeht. Dann sind 54 Spiele schon über die Bühne gegangen.
Fühlt sich auch so an.
Findest du? Ja, ich finde gar nicht. Also ich habe das Gefühl...
Ich habe ultra viele Spiele gesehen.
Nee, ich habe das Gefühl, die haben gerade erst... Ich habe gerade erst ein Eröffnungsspiel gesehen und
echt?
Jetzt auf einmal ist
okay,
hier schon letzter Gruppenspieltag. Unter anderem ja dann auch für die Gruppe A, die dann um 3 Uhr ran darf. Mexiko 6 Punkte, sicher weiter als Gruppenerster. Südkorea 3 Punkte, alles in der eigenen Hand. Und dahinter dann Tschechien und Südafrika jeweils mit 1 Punkt. Und die Mexikaner spielen gegen Tschechien wieder im Aztekenstadion. Da würde ich mir als Tschechien, glaube ich, schon Gedanken machen, ob das überhaupt was werden kann. Dann hast du auch noch das Problem, was 2-mal in Führung hast, aber noch kein Spiel gewonnen. Eben nur diesen einen Punkt gegen Südafrika geholt. Patrick Schick noch nicht ins Spiel gekriegt.
Ja, außer Standards ist da auch noch nicht so viel, ne? Also das hat mich schon auch ein bisschen enttäuscht, was die Tschechen geliefert haben. Genauso wie Südafrika auch. Mexiko auch aufgrund des Heimvorteils. Und also sie werden ja nicht mehr so viele Spiele, wenn sie jetzt weiterkommen, im eigenen Land haben. Dann ja nur noch 16-Finale. Mhm. Danach werden sie ja nur noch dann in den USA spielen müssen. Von daher wird das mit Sicherheit auch nochmal ein Faktor sein, dass sie dieses Spiel im Aztekenstadion nochmal haben. Und Südkorea ist schon auch eine richtig gute Mannschaft. Ne? Muss man ganz klar auch so attestieren. Also haben zum Beispiel die drittmeisten Großchancen von allen rausgespielt. Aggressiv. Ich kann mir wirklich nicht vorstellen, dass Südafrika da irgendwie ein Mittel findet dagegen. Und dann ist es eine relativ klare Geschichte. Und in der Gruppe sehe ich auch keinen Gruppendritten weiterkommen, ehrlicherweise.
Nee, könnte schwierig werden. Also Südgipfel, sagst du, geht an Südkorea, nicht an Südafrika.
Südgipfel ist geil, ja.
Südafrika war auch bislang dreimal bei einer WM dabei, dreimal Dritter geworden. Das sieht schlecht aus für Tschechien, würde ich mal sagen, wenn der Trend your friend ist. Das sind 6 Spiele, die dann heute Abend bzw. heute Nacht stattfinden. Und wie die ausgehen, würde ich sagen, darüber sprechen wir dann morgen.
Mit Tobi und dir.
Stimmt, du bist gar nicht da. Dann spreche ich gerne mit Tobi darüber.
Ich höre euch zu.
Dann schlaf schön.
Seid ihr auch dabei. Macht's gut.